Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Hallo zusammen. Heute reden wir darüber, warum Klarheit sehr eng mit Prozesskontrolle zusammenhängt, warum Prozesskontrolle sehr wichtig ist, um Ownership aufzubauen und wie Ownership am Ende des Tages zu Commitment führt. Einfach als Follow-up für die sehr gute Folge zusammen mit dem Gregor. Und heute wollen wir uns so ein bisschen an die Hand geben, was bedeutet das eigentlich für mich? Als Recruiterin, aber auch vielleicht als Organisation, wie kann ich das gut machen? Und habt da richtig Bock drauf, Stefan?
Dieter,
vorschlagen, dass wir da direkt einsteigen, um einfach mal zu schauen, was kann man eigentlich machen, um Ownership für sich und seine Organisation aufzubauen.
Voll. Da habe ich auch Bock drauf. Und Grüße gehen an der Stelle nochmal raus an den Gregor für das coole Interview, was wir geführt haben. Da war schon sehr viel drin. Basics machen den Unterschied, kann ich mich dran erinnern, war da auch so ein zentraler Satz. Und diese Basics nehmen wir jetzt nochmal schön auseinander.
Genau das. Und Gregor ist da ein Experte, wie ich finde, und hat auch einfach eine Art, das Thema zu interpretieren, was in dieser Managerfunktion mehr steckt, denke ich, seinem ganzen Team eine ganze Menge Benefit geben wird, weil er da sehr klar ist. Und
ja,
deswegen, ich bin gespannt, was wir daraus machen heute. Und ja, lass uns reinstarten, würde ich sagen.
Hau raus. Dann starte du mal, Arthur. Was hast du als zentralen Punkt mitgenommen? Du hast ja eingangs gesagt, Klarheit. Was hat das mit Prozesskontrolle tatsächlich zu tun?
Ja, in dem Gespräch war es ja auch so, dass es darum ging, man muss sich auch mal hinsetzen, vielleicht auch mal mit einem Stift da sitzen und aufschreiben, wie lange dauert was.
Ja.
Und das ist erstmal eine furchtbar langweilige Aufgabe, weil es hat irgendwie was von 20er Jahre Organisationen, die dort plötzlich in die Industrialisierung gehen und wirklich nach Minuten gemessen werden, wie lange es dauert, eine Schraube zu drehen. Das klingt erstmal total overengineert. Muss man das Minuten und Sekunden genau machen, um hinten raus zu sagen, dieser Schritt dauert 30 Minuten und 94 Sekunden? Nee, ich glaube nicht. Man sollte für sich aber ein Stück weit verstehen, zwei Dinge. Erstens, wie lange dauert eigentlich ein Schritt bei mir und wie lange ist die Erwartungshaltung von meinen Stakeholdern, dass sie dauern soll? Und da ist häufig so ein kleines Delta, und wenn man das nicht an die Oberfläche holt, dann läuft man konstant da rein in unterschiedliche Wahrnehmungen zu, was ist schnell und was, womit kommt Schnelligkeit dann auch einher, guter, schlechter, mittelmäßiger Qualität. Und nur wenn man sich das bewusst macht in dem ersten Schritt, kann man denn dahin?
Ja.
Und das ist aus der ersten Staffel auch im Gespräch mit der Nicole Wendt-Hernst, falls du dich erinnerst, die ja für sich sagt, wenn ich irgendwo reinkomme, dann nehme ich mir erstmal einen Tag oder zwei Zeit mit dem Team und schauen wir den Prozess vom Anfang bis Ende an. Was ist der Flow? Wo gehen wir vielleicht ein anderes System? Wie lange dauert auch was? Und dieses Grundverständnis muss jeder Mensch, der Recruiting macht, irgendwo für sich auch mitbringen, weil wir haben es schon ein paar Mal gesagt, als Recruiterin bist du die oder der Expertin für das Thema, wie lange dauert was. Das kannst nur du in die Gespräche reinbringen, niemand anderes. Und dafür muss man das erstmal verstehen und dafür muss man es vielleicht auch messen oder, ja, wenn man keinen Bock auf Messen hat, zumindest mehr grob schätzen und auch mal mit den Leuten reden, die es tun. Und vielleicht auch mal fragen, was hält dich davon ab, gewisse Dinge schneller oder intensiver zu machen, weil schneller ist nicht immer besser. Auch das haben wir rausgeholt im Dreieck von Gregor, im Dreieck Zeit, Kosten und Qualität. Wenn du etwas zu schnell machst, bist du vielleicht auch recht günstig, aber die Qualität leidet. Also irgendwo dort ein gutes Mittelmaß zu finden. Und letzter Satz, nicht nur als Organisation, sondern eben auch zu Erwartungsseiten meiner Stakeholder, sei es dem Management oben oder auch meinen Fachbereichen. Was wollen die eigentlich? Und da schrittweise ranzugehen, ist eine gute Idee.
Ich glaube auch, vielleicht so ein bisschen auch aus der Vogelperspektive, so die Rollen, die ich ja in meinen Organisationen hatten, waren ja nicht so klassisch RecruiterInnen, ne, oder Talent Acquisition Manager, sondern die jetzt hier auch zuhören, wissen, dass ich da eher so ein bisschen die Head of HR-Brille auf hatte. Und wenn ich dann meine Leute, die am Prozess beteiligt waren, oftmals waren das gerade zu Beginn, wenn ich eine Orga aufgebaut habe, waren das Business-Partner mit Recruiting-Anteil. Ne? Also alles andere hätten wir uns in der Orga auch gar nicht wirklich leisten können. Als wir dann größer geworden sind, konnten wir spezialisieren. Da war es wieder was anderes. Aber das war immer eine Erwartungshaltung von mir als Führungskraft, sich den Prozess einmal wirklich bewusst zu machen. Und wir hatten das auch in dem Interview, da hast du, glaube ich, auch gemeint, Arthur, ey, eigentlich müsste ich meine RecruiterInnen morgens um 3 wecken überspitzt und die müssen wir den Prozess runterbeten. Ne? Macht jetzt kein Mensch, wir sind gute Führungskräfte und wecken unsere Leute nicht morgens um 3, aber im übertragenen Sinne ist das so. Und da, deswegen, du meintest das, ne? Das ist am Anfang wirklich echt mühsam und es ist auch nicht wirklich sexy oder fancy, sich den Prozess mal runter zu deklinieren, aber jeder Prozessschritt hat so seine Tücken, ne? Und genau das macht es ja irgendwie am Ende des Tages auch aus, das zu wissen. Und das ist eine originäre Verantwortung als Recruiter. Und das verstehe ich dann auch unter Ownership. Und so habe ich das auch immer tituliert bei mir. Ich wusste das für meine Prozesse, die ich als Head-Off gemacht habe, auch immer ganz genau. Und den nächsten Punkt, den du angesprochen hast, Arthur, diese Erwartungshaltung bei den Führungskräften abzuklopfen, das ist so eminent wichtig, weil die nämlich, sprichst du mit 10 Führungskräften aus 10 Bereichen, hast du 10 Erwartungshaltungen. Denen wirst du da draußen nicht wirklich gerecht. Vielleicht 1 oder 2, das ist aber auch Kappes, ne? Deswegen da für sich den Standardprozess irgendwie aufzubauen, ist schon richtig gut, Bewusstsein zu schaffen im ersten Schritt auch. Und dann, ich erinnere mich noch gut an das Interview mit Gregor, es gibt ja auch in der Organisation Limitationen, ne? Deswegen, manchmal kann es bei manchen Schritten, wenn ich jetzt an eine Einstellungszusage oder so denke und es haben Organisationen einen Betriebsrat, dann dauert das manchmal einfach seine Zeit. Und das kann ich dann auch nicht unbedingt schneller machen. Ne? Und dessen muss ich mir total bewusst sein. Und deswegen macht das als ersten Schritt total Sinn, da wirklich diese Durchlaufzeiten für sich einmal wirklich zu definieren. Und ich glaube, auf die letzte Sekunde genau, so weit müssen wir nicht gehen. Aber in Minuten sollte man das schon können.
Ja, ich denke auch. Also ich würde sogar so weit gehen, dass man auch erstmal bei Tagen anfangen kann. Ich denke auch, Minuten sind nicht zwangsweise notwendig. Natürlich in der wirklich starken Optimierung lohnt sich das als Organisation ab einer gewissen Reife schon.
Ja.
Aber in dem ersten Schritt wirklich völlig basic, sich mal Gedanken zu machen in so einem Standardablauf im Recruiting. Was sind meine Schritte? Vielleicht fangen wir da auch einfach erstmal an, weil in jeder Organisation der Welt, und damit meine ich wirklich global galaktisch betrachtet, gibt es eigentlich einen Standardablauf. Den können wir einmal kurz hier durchdeklinieren. Das ist am Anfang für mich eine Auftragsklärung, ein Kickoff oder einfach ein Gespräch. Was suchen wir? Warum suchen wir es? Und dann vielleicht auch noch den Ablauf zu besprechen und die Strategie, wie kriegen wir Kandidaten miteinander zu klären, dann gibt's immer auf irgendeine Art und Weise ein Posting oder allgemeiner formuliert Bewerber in den Eingang. Man muss ja irgendwie sich darum kümmern, dass sich wer bewirbt. Das ist in den meisten Fällen immer noch ein Posting. Ja, eine Stellenanzeige geht raus.
Ja, ja.
Dann muss man die auf irgendeine Art und Weise interviewen und rausfinden, wer ist denn jetzt hier der beste Fit für die Rolle, die wir suchen. Häufig ist das in einem zweistufigen Verfahren Aufgang, ein Erstgespräch und dann ein finales Gespräch. Das ist, denke ich mal, das Gängigste. Und dann geht's Richtung Angebot. Das heißt, man tauscht sich aus. Was ist die Erwartungshaltung? Was können wir miteinander verhandeln? Und wie ist Gehalt etc. und Rahmenbedingungen? Und dann wird am Ende ein Vertrag versandt, der wird unterschrieben. Und dann wird gekündigt und nach Kündigung folgt ein Start. Und das ist es. Und das kann man darauf runterbrechen. Es gibt noch sicherlich irgendwo Zwischenschritte bei der einen oder anderen Firma. Wie du sagst, ist Betriebsrat, fällt für mich aber oder Angebot und Versand. Das lässt sich nochmal kleiner deklinieren.
Ja.
Aber im Grunde sind das die 6 Schritte, die es so gibt. Und wenn man das erstmal sich überhaupt bewusst macht, dass es diese Schritte gibt, kann man nämlich anfangen, sich dann über Durchlaufzeiten auch Gedanken zu machen. Und da sagtest du etwas Gutes. Du sagtest, man kann nicht alle Erwartungen erfüllen. Und das ist aber auch nicht Sinn der Sache. Man kann für sich dann bestimmen, ja, ich habe die Erwartungen gehört, aber der Durchlauf bei uns für diesen Schritt ist eben das. Und dann bist du wiederum ganz anders am Auftreten. Nun musst dir das erstmal bewusst werden. Ja. Lass uns mal das Beispiel weiterspinnen. Ich denke, so ein grobes Kick-off, da kann man mit 2 Werktagen rechnen. Nicht, dass es 2 Werktage dauert, sondern es findet statt oder es wird geplant, bis es stattfindet. Da vergehen gut und gerne mal 2 Werktage, vielleicht sogar auch mehr. Oder anders interpretiert, das findet statt, das Kick-off, die Auftragsklärung. Und nach 2 Werktagen, hat man die Inhalte einfach verarbeitet, was auch immer das ist. Die Stellenanzeige generiert, eine Posting-Strategie sich finalisiert. Und dann geht das Ganze in die Stellenanzeige. Wenn wir mal drüber nachdenken, hier in Deutschland im Dachraum ist es im Schnitt 30 Tage, ist das Ganze online. Das sind 20 Werktage, ja, ab dem Zeitpunkt. Das heißt, so lange wartet man auch auf den Bewerbungseingang. Und man kann natürlich früher abbrechen oder länger brauchen, aber im Schnitt dürfte das ganz gut passen. Dazwischen findet halt sowas statt wie Screening, Weiterleitung von guten Profilen. Und irgendwann nach Ablauf geht es darum, die Leute zu interviewen. So. Und normalerweise, wenn man sich einig wird und sich gut organisiert, so, das sind die 5 Leute, die ich im ersten Interview haben will, vergehen 5 Werktage, bis man vielleicht zueinander findet. Hat ja unterschiedliche Parameter. Nicht nur die eigene Verfügbarkeit, sondern auch der Gegenseite. Und dann vergehen nach der Entscheidung nochmal weitere 5 Tage, bis man jemanden ins finale Interview einlädt und dort weitere Gespräche führt. Wenn man sich da auf eine Person fest einigt, so, das ist diejenige, dann sollte man nochmal vielleicht 5 Werktage planen für Angebotserstellung, Abstimmung mit internen Stakeholdern, Angebotsverhandlung und Vertragsversand. Und dann geht es darum zu wissen, die Berufsgruppe, die ich gerade einstelle, was ist eigentlich die Kündigungsfrist? Weil das ist auch ein häufiger Fehler zu denken, so, wir sind fertig, dann fängt die Person morgen an. Ist ja nicht so. Ja, die allermeisten haben vielleicht einen Monat zum Monatsende oder 3 Monate zum Monatsende. Da ist es wichtig, seine Berufsgruppe zu kennen. Und jetzt kommt der Clou für mich, für Prozesskontrolle. Das alles für sich mal so aufzuschreiben und sich zu überlegen, was ist meine Durchlaufzeit? Und dann bereits in der Auftragsklärung für sich zu planen, zusammen mit dem Fachbereich. Und zu sagen, pass auf, das ist es, wie es bei uns abläuft. Wir, du und ich, haben die Chancen, an den Stellen zu verkürzen. Hinten raus, die Kündigungsfrist, damit müssen wir rechnen. Also ja. Es gibt Fälle, wo jemand früher austreten kann. Das kann die Person aber niemals alleine bestimmen. Das ist immer ein Einvernehmen der Firma, die abgibt, sodass es im Zweifel dazu führt, dass die ausgesessen werden muss oder gut genutzt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man nur gefangen ist, aber sich darauf zu verlassen, dass jemand früher aus dem Vertrag rauskommt, ist einfach utopisch. Das
kannst du nicht mit planen, nein.
Kannst nicht planen, habe ich auch echt selten erlebt, außer bei sehr, sehr langen Kündigungsfristen, da war man schon mal bereit. Aber bei so kurzen, ich sag mal, 1 Monat oder 3 Monate zum Monatsende, normal.
Kenne ich es auch nicht, kenne ich auch weniger. Ja, bin ich bei dir bei diesen Freiheitsberaubungen aller 6 Monate, wie ich es dann immer süffisant mal sage, da kommst du schon mal eher raus, aber meistens sind diese 6 Monate auch irgendwie sachlich begründet, ne, vom Beginn an, weil es eine gewisse Position ist, wo man schon von jeher weiß, dass man die kaum bis gar nicht nachbesetzen kann oder kaum bis gar nicht das Wissen intern irgendwie halten kann. Und dann kommen Menschen meistens aus diesem Gefängnis von 6 Monaten, was es ja nicht sein muss, gar nicht raus. Und es gibt ja auch viele Menschen, die eine intrinsische Motivation haben, die sehr loyal sind, einfach den nächsten Karriereschritt suchen und den woanders gesehen haben und dann auch gerne bleiben wollen, dass die Dinge einfach sauber übergeben werden. Ne? Also das gibt es ja auch durchaus. Es ist ja nicht immer alles nur Kraut und Rüben, aber du hast vollkommen recht, das ist ein Clou, damit zu starten und da kann man auch nicht wirklich viel umplanen. Da ist man vom Wohlwollen des besten Kandidaten, der besten Kandidatin auch ein Stück weit abhängig. Und deswegen plane ich auch immer mit der Kündigungsfrist, die mir sozusagen zu Beginn schon gesagt wurde, die vertraglich vereinbart ist. Und dann ist das auch safe. Ne? Da kann dann auch wirklich nichts passieren. Es kann nur besser werden und das kann man ja, da muss man sich aber nicht drauf konzentrieren, das kann man ja als Plan B oder Szenario B dann für sich auch mit der Führungskraft schon mal im Hinterkopf behalten, aber man konzentriert sich auf das, was vertraglich vereinbart ist und auch einem kommuniziert wurde.
Absolut. Und das, dieses Verständnis des eigenen Prozesses und der Durchlaufzeiten der Prozesse, das nenne ich einfach gerne Prozesskontrolle.
Mhm,
weil, wenn man das so in aller Tiefe für sich durchdrungen hat, dass ein gewisser Ablauf einfach immer stattfindet, manche der Schritte können kürzer oder länger sein, das ist auch gar nicht schlimm. Es geht am Anfang darum, diese Erwartungshaltung gut mit dem Fachbereich zu klären. Und vor allem in eine strategische Diskussion zu gehen am Anfang, indem man sagt, ab wann tut's dir eigentlich weh, dass du jemanden nicht hast? Das ist insofern relevant, weil natürlich jeder Fachbereich sagt, ich will jemanden ASAP haben. Das kann aber auch bedeuten in 12 Monaten. Und das ist einfach nicht genau genug. Und wenn man fragt, ab wann tut's dir weh, dass die Stelle unbesetzt bleibt, dann fängt der Fachbereich zu überlegen, okay, wer macht das jetzt gerade? Wie lange kann die Person das noch? Welche Projekte bleiben liegen? Was kommt vielleicht dann und dann auf mich zu? Und dann kommt eine realistische Timeline häufig daraus, die sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es der 1. August. Und wenn man für sich so diese Timeline ganz gut im Griff hat, diese Durchlaufzeit, dann kann man ab da anfangen, rückwärts zu rechnen und sagen, schau her, 3 Monate zum Monatsende, was bedeutet das? Dann brauchen wir noch einen Vertrag, dann müssen wir die Person interviewen, dann dauert es bei uns im Schnitt 20 Werktage, so jemanden überhaupt sich bewerben zu lassen. Und dann bist du in der hohen Transparenz, was auf die Person eigentlich zukommt. Und man kann dann gemeinsam darüber reden, weil zum 1. August mit 3 Monate zum Monatsende als Beispiel, da sind wir ja schon längst drüber.
Also ja.
Kann man dann nämlich sagen, du, pass auf, ich höre dich, zeitgleich wird das nichts, weil das ist jetzt schon nicht mehr möglich. Also du wirst länger auf die Person warten müssen, lass uns schauen, was das für dich bedeutet. Da musst du wirklich gut planen mit der Einheit, die du jetzt schon hast und mit den Projekten, die auf dich zukommen. Das ist etwas, wo ich dir nur bedingt helfen kann. Aber wir können gemeinsam schnellstmöglich nach vorne gehen, indem wir das, das und das tun. Und da fängt für mich so ein bisschen das Thema Ownership dann auch an. Weil wenn du das so gut im Griff hast, dass du die Gegenseite dort so fundiert beraten kannst, dann kannst du auch, wenn irgendwelche Stolpersteine, so wie es im Interview mit Gregor war, was auch immer es ist, die vor einem liegen, die vielleicht nur so am Rande zur eigenen Aufgabe gehören, kannst du die Stolpersteine ernst nehmen und teilweise auch gemeinsam mit dem Fachbereich ausräumen, weil du ganz am Anfang viel Commitment geschaffen hast.
Ja.
Und das gehört für mich zu einem wirklich hochrelevanten Skill für RecruiterInnen. Nämlich vom Ende aus zu denken, was muss ich jetzt tun? Und wenn du das hinkriegst und du in jedem Gespräch daran ziehst, dass der nächste Schritt näher kommt. Und wenn der nicht näher kommt, weil die Gegenseite, keine Ahnung, doch das Business oder die Tagesgeschäft als wichtiger empfindet, was ja legitim ist, ist der Job einer guten Recruiterin oder eines guten Recruiters nicht zu sagen, ja, dann ist es so, sondern zu sagen, fein für mich, das verstehe ich, du hast deine anderen Themen. Bitte mach dir bewusst, dass unsere Timeline dadurch auf jeden Fall nicht mehr haltbar ist.
Ja.
Das bedeutet, ganz am Anfang wolltest du jemanden zum August. Das habe ich dir damals schon gesagt, das wird nichts. Wir haben uns auf den Oktober geeinigt als realistisch. Wir kratzen gerade daran, dass der Oktober wackelt und du vielleicht erst im November und Dezember startest. Das muss dir bewusst sein. Mir an für sich ganz kalt gesprochen ist das eigentlich egal, solange wir die Kandidaten engaged halten und dort Transparenz anzudehnen.
Ja, und ich glaube, um da mal zwei Begrifflichkeiten reinzubringen, die auch wieder auf unsere Basics einzahlen, nur mit dieser Klarheit zu beginnen, kannst du als Recruiter so konsequent auch agieren gegenüber deinen Stakeholdern im Recruiting-Prozess. Und wenn du das Thema Erwartungshaltung da nochmal mit reinspülst, Arthur, dann ist es meine Erkenntnis aus vielen Prozessen, auch mit Hiring-Managern, insbesondere mit Führungskräften, die mehrere Teams parallel gemanagt haben, die irgendwann erwarten die das sogar, diese Klarheit von dir. Ne? Wenn die erstmal verstanden haben, was das wirklich für einen Mehrwert hat, dass die solche konsequenten Ansagen bekommen, also quasi wie so Wenn-Dann-Formeln in einem Excel-File. Ne? Wenn wir das jetzt so und so machen, Arthur, dann passiert das und das. Erinnerst du dich an unser Auftragsklärungsgespräch? Das haben wir da und da geführt. Da haben wir Folgendes miteinander vereinbart. Idealerweise dokumentieren wir das auch noch irgendwo. Ne? Dann haben wir Doku statt Drama. Das ist halt auch super. Dann können die Führungskräfte nicht sagen, ja, wo steht denn das jetzt so ungefähr? Die Menschen gibt es auch. Die kann man dann schön so aushebeln. Aber wenn du diese Klarheit reinbringst, dann wirst du, also beziehungsweise dann enttäuscht du auch nicht deine Führungskraft, weil halt die Erwartungshaltung klar war. Nur eine schlechte Erwartung führt zu Enttäuschungen oder eine falsche Erwartung, wie auch immer man das formulieren mag. Und das kann man natürlich, um da mal einen Bogen zu einer anderen Folge zu spannen, wo wir über juniorige Profile gesprochen haben, das ist eine Kompetenz, um das Wort mit reinzubringen. Natürlich kann man das von jemandem, der von der Uni oder von der Hochschule reinstartet in so einen Job, nicht unbedingt erwarten, dass diese Person das direkt drauf hat. Das gibt es bestimmt, das ist nicht ausgeschlossen. Aber natürlich baut man sich so etwas mit Erfahrungswerten auf und deswegen ist es, glaube ich, auch so hilfreich, da bei den Basics auch zu starten. Ne? Das war ja das, was ich eingangs auch gemeint habe, dass eben genau diese Basics, dieses Ownership, genau zu wissen, was, wann, wie passiert, das ist schon sehr, sehr hilfreich und das gar nicht im übertragenen Sinne beeindruckt auch im engeren Wortsinne auch Führungskräfte, wenn man so tief drin ist, weil das zeigt halt auch eine gewisse Freude und Commitment an dem eigenen Job, den man gerade macht, ne? Und dass man wirklich was vorantreiben will. Und diese Ehrlichkeit, die zahlt sich in aller Regel maßlos aus im positiven Sinne. Aber das muss man sich natürlich auch erstmal trauen. Da gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu, dann gegebenenfalls einer gestandenen Führungskraft, was auch immer das sein mag, gegenüberzutreten und zu sagen, du, Arthur, pass mal auf, ich weiß zwar, dass du den ganzen Bums hier schon seit 25 Jahren machst, aber du, das wird so nix, ne? Egal, was du deiner Vergangenheit gemacht oder getan hast, aber wenn wir das hier so jetzt weiter beschreiten, dann wird diese Person nicht vor 1. Oktober anfangen. Dann tut's doch, glaube ich, richtig weh, oder? Und dann kann man ja den Faden nochmal aufnehmen und dann in diesem Schmerz nochmal ein bisschen sinnig rumbohren, ja.
Stefan, das sind nochmal wirklich sehr, sehr wichtige und intensive Punkte, die du auch so mal eben rüberschmeißt. Also Drama statt Doku find ich besonders gut. Warum? Weil für mich ja eine gute Rekrutierung ist wie ein Projekt. Ein Projekt gehört geplant und gemanagt. Und in jedem Projektmeeting, was du hast, wird am Ende des Tages drauf geguckt, wir haben eine Sache X geplant damals, wo stehen wir, was steht an und wie verändert das den Zeitplan? Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, diese Timeline am Anfang gehört nicht nur dokumentiert, die gehört jedes Mal mitgebracht. Mhm. Und zwar zu gucken, wo stehen wir, was passiert gerade? Und weil das passiert, ist das die Konsequenz daraus. Nur, dass du es mal gehört hast, lieber Fachbereich, das liegt, wie du siehst, nicht nur an dem, was wir tun, sondern auch, was insgesamt von draußen passiert, Bewerbereingang, Krankheit, was auch immer es ist. Und dort, wie schon erwähnt, im Schlaf zu sagen, was das für einen Impact hat auf die Timeline und was das verändert, das macht für mich dann auch den Unterschied zu wirklich richtig starken RecruiterInnen aus, weil sie dann dieses Commitment ganz easy auf der Gegenseite auch steuern können. Steuern in dem Sinne hochhalten. Ja.
Ja.
Und Du hast recht, man kann das nicht ad hoc von jemandem verlangen, der juniorig in den Job startet. Egal woher er oder sie kommt, nimm mal Studienabgänger oder AbgängerInnen, das ist so, ja. Aber du als Recruiting-Organisation kannst da Struktur mitgeben. Wenn die Klarheit nämlich, wie im Eingangs der Folge auch erwähnt, durch eine klare Prozesskontrolle bereits vorhanden ist, dann kann auch jemand, der frisch startet, diese Klarheit mitnehmen und von Anfang an in seine Prozesse reintragen, weil es bringt sogar einer jungen Person, nimm mal das Alter, weil es wirklich Studiengänger und Einstiegsjob häufig damit verbunden ist, nicht ausschließlich, aber weil diese Person automatisch durch so eine Herangehensweise sich direkt Sporen verdient, weil die Gegenseite merkt, verdammte Axt, da hat jemand trotz Neusein viel Struktur dabei und versteht, woher das Ganze kommt. Und die Organisation ist offensichtlich schon ausgerichtet danach. Und das macht dann am Ende des Tages einen großen Unterschied, wie man auftreten kann als Recruiterin, aber auch Recruiting-Organisation. Und so, dass wir am Ende zusammenfassend hier auch sagen könnten, aus meiner Sicht, du musst deinen Prozess als Recruiting-Organisation, aber mindestens als Recruiterin im Griff haben. Im Griff heißt, du musst ihn kennen, du musst ihn verstehen, was passiert wann und warum passiert es, weil das dich einfach unfassbar nach vorne treibt Richtung Ownership. Weil du wirst dann wahrgenommen, okay, hier hat jemand vieles im Griff. Und weil du dann nämlich auch für dich sofort verstehst, diese Verzögerung. Und es ist gar nicht meine Aufgabe, zum Beispiel, den Vertrag zu erstellen. Ich hoffe nicht, ja. Aber wenn da irgendwas hängt oder wenn da irgendjemand die Priorität nicht hoch genug legt oder die Gegenseite darauf hinzuweisen, zu sagen, das hat hier einen riesen Impact auch aufs Business. Warum? Weil die und die Projekte stehen an, habe ich mit dem Fachbereich besprochen. Wie haben wir es jetzt so geplant? Und wenn wir das jetzt schaffen, dann ist der Start zu dem Zeitpunkt möglich und so können wir das sicherstellen. Was kann ich tun, dass dir das genauso wichtig wird wie uns? Kann ich dich bei irgendwas unterstützen? Oder reicht dir jetzt schon die Erinnerung? Oder was auch immer es ist? Weil normalerweise durch Relevanz, nicht durch Druck, Druck ist der falsche Weg, nicht zu sagen, mach das jetzt, durch Relevanz und Verständnis auf der anderen Seite häufig auch Bewegung entsteht oder aber die Bewegung aus gutem Grund nicht stattfindet und das wiederum lässt sich als Konsequenz zurücknehmen zum Fachbereich und zu den anderen Schnittstellen erklären, das und das ist der Grund, warum das hier nicht funktioniert. Wir können das gemeinsam nicht mehr beeinflussen, ich habe es versucht. Und es lässt sich hier in dem Sinne nicht mehr ändern, aber wir sollten jetzt transparent sein zu allen relevanten Parteien an dem Punkt.
Ja, das kann man, glaube ich, tatsächlich nicht besser zusammenfassen. Und wenn ich dir da so zuhöre, dann kommt wieder dieses, die Basics machen den Unterschied. Mich macht es trotzdem betroffen, weil das sind ja irgendwie alles für mich so, irgendwie ist das für mich gesunder Menschenverstand, sowas zu bauen. Ne? Also es klingt jetzt irgendwie nicht völlig fancy, sondern hey, das kann man doch wohl einigermaßen so machen. Ne? Und dann kommt auf einmal die Realität und beschreibt uns was anderes. Ne? Deswegen sind die Basics halt wichtig, elementar und machen dann den Unterschied.
Ja, da noch einen Punkt hinzufügen. Viele haben genau das ja häufig schon auf dem Papier.
Ja,
das muss man ja auch eingestehen. Viele haben einen Prozess, der läuft ab und auch Durchlaufzeit für den Prozess. Was viele vergessen, ist das auch zu nutzen für das eigene Tun. Weil sonst ist das irgendeine Folie oder irgendeine Prozessbeschreibung, sondern da pragmatisch ranzugehen und sagen, was bedeutet das eigentlich für einen effektiven Ablauf von dieser Rekrutierung? Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also einen Prozess aufzumalen und so eine Durchlaufzeit drauf zu schreiben, das ist schnell gemacht. Das dann aber zu leben und für sich zu nutzen und zu drehen, wo es sinnvoll ist, das ist der echte, in der Tiefe ausgehende Recruiter-Innen-Job. Das macht den Unterschied. Das ist Exzellenz dann am Ende des Tages. Und alles andere ist eine hübsche Folie oder was auch immer das ist. Von daher,
Voll einverstanden.
Ja. Ja, danke. Wenn du heute zugehört hast, natürlich immer die Frage, was kann ich morgen anders machen, wenn ich das jetzt gehört habe? Werd dir den eigenen Prozess mal bewusst, mahn ihn dir auf, guck dir die Durchlaufzeiten an und dann versuch doch einmal damit zum Fachbereich bereits in dem Kickoff oder in dem Auftragsklärungsgespräch zu kommen und zu sagen, so sieht das bei uns aus. An den Stellen kann ich was drehen. Das ist intern einfach so. Wann soll die Person starten? Und dann rechne einmal durch. Ich verspreche dir, wenn du das tust, wird die Gegenseite nickend zustimmen, alles zu tun, was notwendig ist, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Weil es dir sofort extrem viel Standing mitbringt. Sofort. Ja. Und an der Stelle vielen Dank euch fürs Zuhören. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir heute, Stefan.
Ja, danke dir, Arthur. Wie immer, ein Fest. Und da draußen bis nächste Woche Montag im Recruiting Basics Podcast. Einfach, klar, praxisnah. Auf bald. Danke, Arthur. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.